freefm.de oder Ulm 938 6284.
Herzlich willkommen auf der Plattform, am Apparat mal wieder Britta. Endlich habe ich wieder eine Plattform. Die Technik heute macht die Sonja. Und wir haben einen Gast im Studio, Cornelia Köpsel. Sie sind Autorin. Ich habe hier ein nettes kleines rotes Büchlein vor mir liegen. Es ist nicht das Kommunistische Manifest, sondern das Buch Emma. Frau Köpsel, sagen Sie kurz, worum es geht in Ihrem Buch.
Ja, das geht um ein Kind, das aufwächst so in den 50er, 60er Jahren. Das ist so die gleiche Zeit, in der ich selber auch aufgewachsen bin. Aber das Buch ist schon ein Fiktiv. Das Kind wird seriös erzogen. Der Vater wäre gerne Pfarrer geworden, aber nach dem Krieg musste er dann die Familie ernähren, hatte kein Geld zum Studieren und lebt dann seine Religiosität so als Freizeitpastor in der Familie aus. Und das Kind ist sehr seltsam. Sie spricht mit Spinnen und Würmern und weniger mit den Erwachsenen. Und hat eine Spinne, die ihr Freund ist, die heißt Richard. Und als aber die Gefahr besteht, dass die Eltern sie ins Heim abschieben, da rät die Spinne ihr, sie soll versuchen, normal zu sein. Und das versucht sie auch mit ziemlich wechselndem Erfolg, ja. Und sie hat einen Bruder, den sie sehr liebt. Und aus dem will man immer einen echten Jungen machen und trennt ihn oft von ihr. Und dieser Bruder, der fängt dann an zu studieren und geht in so eine Polizsekte, da gab es viele von in den 70er Jahren. K-Gruppen nannten sie die sich. Das war so eine maoistische Sekte, die wollten halt alle Ausbeuter von der Erde tilgen, so ungefähr. Und die Emma, die geht dann auch in diese Sekte hinein, fühlt sich auch erst wohl da, weil das alles sehr rebellisch ist. Sie prügelt sich mit Polizisten und so weiter. Und, aber in der Sekte ist es auch sehr autoritär. Es gibt eine richtige Linie und sie muss immer praktisch nach der richtigen Linie alles machen und sie hat dann keine Lust mehr, aber sie kann auch nicht mehr raus, weil sie nämlich aufgrund verschiedener Delikte ins Gefängnis muss. Und im Gefängnis kommt sie das erste Mal ein bisschen zu sich selbst und das Buch endet dann also nach ihrer Entlassung, wo der Vater stirbt und die Familie wieder zusammenkommt. Und das ist so das Ende des Buches, etwas versöhnlich, ja.
Sind das alles Geschichten oder die aus ihrem eigenen Leben spielen? Also haben Sie das alles?
Es gibt natürlich Parallelen auch zu meinem eigenen Leben, aber vieles ist ausgedacht. Aber trotzdem, man beschreibt ja immer am besten Dinge, die man kennt, ist auch vieles, kenne ich viele Situationen auch aus meinem eigenen Leben. Aber es ist Fantasie dabei und alles so zusammengemischt, Realität und Fantasie.
Dort, wo das hauptsächlich spielt, das Buch, ist das in Deutschland, ist das ja hier in der Region gewesen oder?
Nein, also das spielt schon in Deutschland in einer Universitätsstadt und später in einem Gefängnis, aber der Name, die Ortsnamen werden eigentlich kaum genannt. Es spielt halt in Westdeutschland 70er Jahre und vorher 50er, 60er Jahre.
Ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht mal kurz ein bisschen reinschnuppern in das Buch.
Ja, okay.
Möchten Sie lesen?
Ja, okay. Also ich lese mal den Prolog vor. Wenn du ein braves Kind bist, wenn du keine Widerworte gibst, wenn du tust, was wir dir sagen, wenn du sonntags in die Kirche gehst, wenn du lächelst, selbst wenn dir zum Weinen ist, wenn du nicht mit deinen Händen an dir herumspielst, nicht an deinen Fingern riechst, nachdem du sie hineingesteckt hast, wenn du jeden Morgen und jeden Abend deine Gebete sprichst, dann kommst du in den Himmel. Blöder Himmel, dachte Emma und betrachtete die Ränder unter ihren Fingernägeln, Überreste des Wurms, den sie zerrissen hatte. Du bist ein sündiger Mensch, in Sünde empfangen und geboren. Dein Gesicht, dein Geist sind gezeichnet von der Erbsünde. Jesus ist für dich am Kreuz gestorben. Nägel haben sie ihm in Hände und Füße geschlagen. Alles wegen deiner Sünden, die du mit auf die Welt gebracht hast. Wenn du dir Mühe gibst, jeden Tag von Neuem, und das Schweiß und Tränen dein Brot ist, die Erde ist ein Jammertal, dann kommst du in den Himmel. Scheiß auf die Sünde, dachte sich Emma. Sie wollte auf den Dachboden die Spinne Richard besuchen, welche Fliegen verspeiste. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bist das Licht, die Wahrheit und das Leben. Du lässt dein Angesicht leuchten über mir. Du wirst bei mir sein, jetzt und alle Tage, immer da. Lieber Gott, lass Amen werden, betete Emma, bohrte in der Nase und steckte den Finger in den Mund. Noch weiterlesen?
Das ist im Prinzip ein Selbstgespräch, was Emma mit sich führt.
Ja, das ist eigentlich so, also diese Stimme aus der Bibel ist eigentlich die Stimme des Vaters, der ja immerzu in der Familie auch Andachten hält, das kommt später im Buch, und also die Familie auch damit nervt. Und die andere Stimme ist eben die Stimme von dem Kind, das gelangweilt ist und mit der Spinne spielen will. Ich weitermachen. Mit 3,5 darf man nicht selbst entscheiden, wohin man geht. Mit 10 nicht, mit 15 nicht und mit 20 sicher auch nicht. Selbst Mama, die sehr alt war, 35, tat, was Papa sagte. Das Weib sei dem Manne untertan, las er abends während der Andacht aus der Bibel vor. Emma wollte nicht dorthin, was nichts zu sagen hatte. Sie musste wollen. Im Kindergarten wird es schön sein, hatte Mama gesagt. Sie machen Spiele dort. Die Fräuleins sind richtig nett. Nein, ich mag keine Fräuleins. Paul geht auch in den Kindergarten, sagte Mama. Das war etwas anderes. Wo Paul hinging, da würde auch sie hingehen. Immer und überall. Emmas Hand in der seinen, den Körper an ihn geschmiegt, eins sein. Beim Schlittenfahren saß er hinter ihr. Sie schmiegte sich zwischen seine geöffneten Beine, die Arme hatte er um sie geschlungen, sie sausten den Abhang hinunter, selbst vor der Bodenwelle war ihr nicht Angst. Paul war Emmas älterer Bruder. Wenn sie groß war, würden sie heiraten, keine Frage. Auch er brauchte und liebte sie. Paul weinte leicht und schnell und oft. Dann umschlang Emma ihn mit Armen und Beinen gleichzeitig. Jetzt heult er wieder, sagte Papa, wenn der leicht starre Ausdruck in Pauls Augen trat. Seine Oberlippe zitterte. Heul doch. Spätestens jetzt flossen die Tränen. So eine Memme, sagte Papa, wir werden einen Mann aus dir machen. Papa packte Paul. Emma rannte hinterher. Als sie ankam, sah sie mit Paul an. Papa packte Paul. Emma rannte hinterher. Als sie ankam, sah sie die Paulbeine in der Schneewehe zappeln, in der er Kopf übersteckte. Emma schrie. Papa zog ihn wieder heraus. Pauls Gesicht war rot. Er weinte nicht. Mit ruhiger Stimme erklärte Papa ihm etwas über die Phasen der Abhärtung, die ein Junge zu durchlaufen habe, bevor ein Mann aus ihm werde. Auch die Fräuleins wollten ihn verbessern. Er muss selbstständig werden, sagten sie. Nicht den ganzen Tag die Hand der Schwester halten. Das geht nicht. Emma wusste, dass Paul richtig war. Einfach perfekt. Männer dürfen sich nicht ständig mit Mädchen und Frauen belasten, wenn sie in die Welt in den Kampf ziehen, erklärte Papa. Sobald die Erwachsenen zuschauten, zog Paul sich zurück, hielt nicht Emmas Hand, drückte sich nicht an sie. Nur wenn sie allein waren, kuschelten die beiden wie immer. Im Kindergarten steckten sie ihn in eine andere Gruppe. Emma schrie, 4 Stunden lang, bis es Zeit war, an der Hand von Paul nach Hause zu gehen. Der Weg war lang. Sie beruhigte sich. Am nächsten Tag erneute Trennung. Emma schrie. Die Fräuleins legten sie auf eine der Matratzen. Schlaf, sagten sie. Sobald Emma allein war, zog sie sich aus und schiss auf die Matratze. Die Fräuleins waren entsetzt. Mittags gingen Paul und Emma Hand in Hand nach Hause. Auch am dritten Tag schrie sie. Dann gab sie es auf. Paul zog sich zurück. Oft fand Emma ihn nicht. Er weinte immer noch leicht. Manchmal bemerkte sie, wie ein Ruck durch ihn hindurchging und wie er die Flut, die bis zu seinen Augen hinaufbrandete, zurückdrängte, wie sein Gesicht abwechselnd blass und rot wurde. Wenn ihm das gelang, wollte er nicht mehr den kleinen, warmen Emma-Körper neben sich spüren. Einmal stieß er sie zurück. Seine blaugrünen Augen wurden grau. Sie zog sich auf den Dachboden zurück, in das Versteck, das niemand kannte, selbst Paul nicht. Dort kroch sie in die Nische zwischen der Dachluke und dem alten Schrank, betrachtete die Spinnweben und 2 Sonnenstrahlen, die durch die Luke wie Finger hereinragten. Lange lag sie dort und konnte sich nicht bewegen. Emma wollte tot sein. Dann würden alle kommen und weinen, auch Papa, Paul sowieso. Er würde sich zu ihr in den Sarg legen und alles wäre gut. Sie schlief ein, bis eine wispernde Stimme sie weckte. »Hallo«, sagte jemand. Emma blinzelte und sah eine große Spinne direkt über ihrem Gesicht baumeln. »Hallo«, sagte die Spinne erneut. »Ich heiße Richard und du?«
»Emma.«
»Kommst du jetzt öfter?«, fragte Richard.
»Weiß nicht.«
»Hier oben ist es schön«, sagte er. »Man hat seine Ruhe. Ich spinne die tollsten Netze vom ganzen Dachboden.«
»Mir egal«, sagte Emma.
»Weil du keine Ahnung hast, aber das wird sich ändern. Ich bin tot.
Dann werde ich ein Kleid für dich weben.«
In der Ferne ertönte ein Gong, das Signal für Abendessen und Andacht. Sie rappelte sich auf, kletterte herunter vom Dachboden und setzte sich an den Familientisch.
»Ich bin der Herr, dein Gott«, betete Papa. »Du sollst nicht andere Götter haben neben mir.«
Paul sprach das Tischgebet. »Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast und segne, was du uns bescheret hast.«
»Sprich deutlich«, befahl Papa, »nochmal.
Komm, Herr Jesu, sei du unser Gast und segne, was du uns bescheret hast.
Geht doch.«
Es gab Bratkartoffeln und Spiegelei. Es war möglich, Bratkartoffeln zu essen, auch wenn man tot war. Emma wollte es jemand erzählen. Paul kam nicht in Frage. Vielleicht Richard? Von nun an stieg sie jeden Tag auf den Dachboden, unterhielt sich mit Richard, lernte viel über Netze spinnen. Zwei Fliegen, Kusi und Gudrun, verfingen sich im Netz und wurden von Richard verspeist. Emma sinnierte über die Dummheit der beiden, die den Kontakt zum Spinnennetz suchten, wo der Tod auf sie lauerte. Im Kindergarten bemühte sie sich, nicht in die Nähe der Fräuleins zu kommen, weil dort Gefahr drohte. Außerhalb des Dachbodens sprach sie nicht, schon eine Woche lang. Mama sorgte sich.
»Willst du nicht mit Emma spielen?«, fragte sie Paul.
»Okay«, sagte er. Emma wollte nicht.
»Warum?«, fragte Paul.
»Muss zu Richard«, erklärte sie. »Die ersten drei Worte seit 7 Tagen.« Paul war ratlos. »Hast du einen Freund aus dem Kindergarten?«, fragte Mama.
»Nein, Richard die Spinne«, erklärte Emma, lief davon, um in einem unbeobachteten Moment auf den Dachboden zu klettern.
Abends vor dem Schlafengehen nahm Papa ihre Hand. Sie durfte auf seinem Schoß sitzen. Er duftete nach Tabak.
»Wer ist Richard?«, fragte er.
»Eine Spinne.«
»Was willst du mit einer Spinne?«
»Sie ist mein Freund.«
Er schnappte nach Luft.
»Das ist nicht recht.«
Seine Stimme klang plötzlich ein wenig wie die von Paul, bevor er weinte.
»Warum?«, fragte Emma.
»Tiere können nicht reden. Die Leute werden sagen, du bist verrückt. Wenn du dein Herz ausschütten willst, Gott ist immer für dich da, Jesus auch.«
»Aber mit Richard ist es lustiger. Er redet über andere Sachen als Gott.«
»Tu, was ich dir sage«, meinte Papa. »Ich muss noch arbeiten.«
Bevor er Emma auf den Boden stellte, strich er mit seiner Wange über die ihre. Es war sehr kratzig und tat weh, ein bisschen, und es war schön. Sie erzählte Richard davon, dass sie ihn meiden solle, ihn nicht besuchen, nicht mit ihm reden.
»Ist doch klar, dass sie das sagen«, meinte Richard.
»Du musst es geheim halten, dann können wir weiter Spaß haben. Papa sagt, es sei Unrecht. Du kannst es beichten ab und zu, dann wird dir vergeben. Deine Seele ist rein, danach reden wir weiter.«
»Ja«, sagte Emma, »das geht.«
Wir sind wieder zurück auf der Plattform und waren gerade mittendrin aus dem Buch Emma zu lesen, das heute in der Plattform zu Gast ist, inklusive Autorin natürlich. Wir haben die Emma in ihren Kindheitsjahren jetzt ein bisschen kennengelernt, also Kindergartenzeit, die starke Verbindung zu ihrem Bruder und die ersten Begegnungen mit einer Spinne, die auf dem Dachboden lebt. Und wie es weitergeht, das hören wir jetzt.
Okay. Abends im Bett besprachen sich die Eltern. »Wir müssen etwas tun«, meinte Mama. »Das Kind redet mit Spinnen. Was werden die Leute sagen?«
»Du hast recht«, antwortete er. »Ich werde den Dachboden entrümpeln, das Ungeziefer ausräuchern.«
Am Samstag nahm die Mutter Emma und Paul mit zu einem Besuch bei Verwandten. Der Vater stieg auf den Dachboden. Besen, Schrupper, scharfe Reinigungsmittel und Gott, den Allmächtigen, im Gepäck. Er schrubbte und putzte und sterilisierte, bis ihm der Schweiß den Rücken hinunterrann. Erschöpft setzte er sich auf den Boden unter die Dachluke, genau in die Ecke von Emmas bevorzugtem Versteck, lehnte sich zurück und nickte ein. Beim Erwachen blinzelte er und erblickte unzählige hauchdünne Fäden, die quer von einer Ecke bis zur Dachluke gespannt waren, zu einem Netz verwoben, Sonnenstrahlen, die sich darin brachen. Einmal glaubte er, eine Spinne vorbeihuschen zu sehen. Es war wieder da, was er vergessen wollte,
als alles zu Ende war, vor 15 Jahren, 1945, der Zusammenbruch, die Gefangenschaft, die Einzelhaft, die Gewissheit, verrückt zu werden. Nicht mal der Wärter, der zweimal am Tag kam, um etwas zu essen zu bringen, pappiges, feuchtes Brot, das er heißhungrig verschlang, eine Art Suppe, die ihren Namen nicht verdiente, kein Inhalt und lauwarm, nicht einmal der Wärter sprach ein einziges Wort mit ihm. Schließlich entdeckte er sie, eine kleine Spinne in seiner Zelle. Er beobachtete sie tagelang, wochenlang. Er erzählte ihr sein Leben, bis sie ihn endlich herausließen aus der Einzelhaft zu den anderen, den Kameraden, die keine mehr waren. Selbst heute noch kam es vor, dass er in Albträumen die Nächte durchschrie, aber er wollte nicht gefragt werden, von seiner Frau nicht, von niemandem. Hart wie Kruppstahl hatte es damals geheißen. Das konnte nicht alles falsch gewesen sein. Er würde es mit sich selbst ausmachen. Schließlich war er ein Mann. Aus weiter Ferne klang die Stimme der Frau an sein Ohr. Sie waren zurückgekehrt. Schwerfällig erhob er sich. Die Säuberungsaktion war beendet. Diese Spinne konnte er nicht jagen. Gott, steh mir bei, murmelte er, als er die Leiter vom Dachboden herabstieg.
Wir haben gehört, wie es Emma in ihrer Kindheit ging. Ich habe so den Eindruck ein bisschen gehabt, auch beim Lesen, so eine stille Rebellin, die sehr schnell für sich verstanden hat, wie sie sich auch schützen kann. Sie ist ja von den Eltern fast schon als Mischugge erklärt worden und hat aber für sich eine Strategie entwickelt, wie sie dem entgehen kann, auch zum Beispiel ins Heim geschickt zu werden. Wie ist es ihr dann in ihrer Schulzeit ergangen? Hat sie auch gegen die Lehrer rebelliert?
Ja, sie hat schon stark gegen die Lehrer rebelliert, aber sie hatte auch mal einen Lehrer, den sie sehr angehimmelt hat. Da kann ich ja vielleicht einen kurzen Abschnitt draus vorlesen. Emma wohnte mit Mama, Papa, Paul in der Stettiner Straße. Etwa 10 Häuser weiter, da lebte Herr Krügling, ihr Klassenlehrer, im ersten Schuljahr. Emma mochte ihn sehr, er mochte sie sehr. Es war eine Liebe auf Gegenseitigkeit. Manchmal, wenn sie auf der Straße spielte, sah sie ihn kommen. Der Lehrer Krügling, sicher bald 60 Jahre alt, kam langsamen, bedächtigen Schrittes die Stettiner Straße entlang. Emmas Herz hüpfte vor Freude. Vielleicht strich er ihr über den Kopf, oder er nahm ihre Hand und ging mit ihr gemeinsam weiter. So etwas sollte es geben. Sie hatte davon gehört. Das Ende ihres linken Zopfes steckte sie in den Mund und schmeckte das schilfige Aroma der Haare. Sie sah ihm entgegen. Noch war Lehrer Krügling etwa 500 Meter entfernt. Als er auf 300 Meter herangekommen, versteckte sie sich hinter der großen Eiche. Die Stirn lehnte sie gegen den Baum und atmete den tröstlichen Geruch der Rinde. Sie hörte die näher kommenden Schritte des Lehrers Krügling, traute sich jedoch nicht, den Kopf neben dem Stamm hervorzustrecken, um zu sehen, wie nah er war. Emma hörte ihr Blut rauschen. Das Herz hatte seinen angestammten Platz verlassen. Es war in den Hals gewandert. Jetzt waren die Schritte des Lehrers Krügling sehr nah. Plötzlich verstummten sie. Emma erstarrte. Ihr Herz blieb stehen. Warum hielt er an? Hatte er sie gesehen? Würde er hinter dem Baum schauen? Was sollte sie tun? Sie presste die Augen zusammen, so fest sie konnte. Es wurde dunkel. Lehrer Krügling konnte sie nicht sehen, selbst wenn er hinter dem Baum schaute. Richtig. Sie hörte erneut seine Schritte, wie sie sich langsam, sehr langsam entfernten. Lange nachdem sie verklungen waren, stand Emma an die Eiche gelehnt und lauschte ihnen nach. Morgen, ja morgen, da würde sie wieder auf ihn warten, und morgen, ja morgen, da würde alles anders sein. Lehrer Krügling würde seine große Hand auf ihren Kopf legen, dann ihre kleine Hand nehmen, und gemeinsam würden sie hineinschreiten in die endlose Weite der Stettiner Straße. So etwas sollte es geben, sie hatte davon gehört.
War also ein Lehrer, der sie nicht bestrafte dafür, dass sie ein Mädchen war oder dafür, dass sie mal ihre Matheaufgaben richtig gelöst hat, stattdessen vorgeworfen, sie hätte abgeschrieben. Also die eine Ausnahme in der Schule, ja. Im Prinzip diese Lehrer. War der Lehrer im Prinzip nachher ein Ersatz für ihren Bruder, der dann weggegangen ist zum Studieren?
Ja, das war ja viel später. Diese Szene spielt ja im ersten Schuljahr, und später in der Pubertät wird ja nochmal alles sehr anders. Also da schwärmt sie auch nicht mehr so für diesen alten Lehrer, sondern eher für
rebellische Jungs, die Kommunisten sind oder Revoluzzer. Und das ist dann ja auch ihr Weg in diese Politsekte hinein.
In der Zeit, wo befindet sich Ihr Bruder?
Der Bruder ist ein paar Jahre älter und ja. Der fängt an zu studieren und wollte erst Theologie studieren, weil der Vater das so wünscht. Und dann fällt er aber vom Glauben ab und wird eben also ein überzeugter Kommunist, was in der Zeit ja viele waren, in den 70er Jahren. Also nicht nur Kommunist, sondern Maoist, und schickt der Emma dann Flugblätter aus der Stadt und sie ist begeistert und will dann auch das machen, ja.
Können Sie ein bisschen mehr über diese Zeit erzählen, wie das war in der zu der damaligen Zeit in der BRD?
Ja, also es gab erst diese 68er-Bewegung, und also die war sehr antiautoritär, und dann ist es aber sehr schnell umgeschlagen, Anfang der 70er, und diese ganzen ehemals Antiautoritären, die wurden dann plötzlich Kommunisten, haben sich die Haare abgeschnitten und wollten unheimlich proletarisch aussehen und haben Mao angehimmelt und waren dann, also und in diesen Gruppen, die hießen Kommunistischer Bund Westdeutschlands, Kommunistische Partei Deutschland, Kommunistischer Arbeiterbund, also es gab da viele verschiedene, die haben sich auch alle gegeneinander bekämpft. Es gab natürlich auch noch die Pro-DDR, das waren die DKP, also die haben sich auch, die Maoisten und DKP, die haben sich auch wieder bekämpft, und alle hatten halt die richtige Linie für sich gepachtet, und die waren sehr sektiererisch. In diesen Gruppen ist es halt wirklich zugegangen wie in Sekten. Und viele unserer heutigen Gründungspolitiker waren ja auch in diesen Gruppen, Trittin, Bütikofer, nur als Beispiel. Obwohl heute die meisten das nicht mehr so genau wissen wollen. Vielleicht mit Ausnahme von Winfried Kretschmer, der steht dazu.
Und wie kommt Emma jetzt nun in diese Gruppen? Also folgt sie einfach ihrem Bruder nach?
Ja, sie verliebt sich auch in so einen Revoluzzer. Und also das mischt sich dann so. Also sie will dann praktisch diesem Mann auch gefallen. Und sie findet aber auch die Rebellion toll. Also sie werden ja auch auf Demonstrationen angegriffen und verfolgt. Und da kann sie ja auch mal so ihr ganzes Potenzial, also das Protestpotenzial ausleben, das sie so in sich trägt. Und das gefällt ihr auch. Ja. Gib es mir, schrie Emma, als sie das geöffnete Paket mit Pauls Absender in Papas Händen sah. Er hatte das Postgeheimnis gebrochen. Wie konnte er? Hatte sie gar keine Rechte? In dem Päckchen steckten Propagandabroschüren der Partei. Paul hatte die Sendung angekündigt. Solange du die Füße unter meinen Tisch streckst, liest du den Schund nicht, brüllte Papa. Du hast kein Recht, schrie Emma. Er war lauter. Sein Kopf schwoll an. Sie konnte nichts machen. Diese irre Wut in ihr. Emma fürchtete den Wahnsinn. Sie rannte hinaus, lief und lief, riss das Fahrrad aus dem Schuppen, raste die 10 Kilometer zur nächsten Ortschaft und wieder zurück, ohne Pause, in Höchstgeschwindigkeit und dann in die andere Richtung, bis zur völligen Erschöpfung. In diesem Zustand, jeder Muskel zitterte von der Anstrengung, gelang es ihr, das familiäre Abendessen zu überstehen, ohne in die Pfanne mit den Bratkartoffeln zu greifen und ihren Papa damit zu bewerfen oder ihm die Marmelade aufs Hemd zu schmieren, ohne ihm das Gesangbuch aus der Hand zu reißen und die Seiten zu zerfetzen, ohne ihn erneut anzuschreien, wie er es wagen könne, und die nächste Auseinandersetzung heraufzubeschwören, bei der sie erneut den Kürzeren gezogen hätte. Wäre er nur in der Lage gewesen, mit ihr zu reden, ohne zu predigen, zuzuhören, ein klein wenig, ihre unausgegorenen Gedanken zu ertragen, ohne sie mit der Religionskeule oder einer anderen Waffe zu erschlagen. Emma hätte ihm aus der Hand gefressen. Wenn er gar von eigenen Irrtümern erzählt hätte, wie vernagelt er gewesen war als junger Mann während des Faschismus, ideologisch besoffen gemacht von einem Massenmörder, vielleicht wäre Emma die Partei erspart geblieben. Er konnte es nicht und flüchtete in die Religion, Gebete und Andachten. Er legte um seine Angst, seine Verletzungen, seine Schuld, einen festen Kokon aus Bibelworten, frommen Sprüchen und Gedanken. Emma glaubte nicht, was er glaubte. War das die Strafe des Herrn, der nicht nur ein gütiger Gott war, sondern auch ein strafender, ein eiferner Gott, der die Sünde verfolgte bis ins dritte und vierte Glied?
So krass, wie es ihr möglich war, grenzte Emma sich ab. Sie ergab sich der Illusion, frei zu sein, ein eigenes Leben zu führen, wenn sie das wurde, was die Eltern am meisten verabscheuten, Kommunistin. Ja. Musik.
Wir sind mitten im Buch Emma und haben im Prinzip die Emma von ihrer Kindergartenzeit über Schulzeit jetzt zum Studium begleitet. Sie folgt ihrem Bruder, den sie verehrt, liebt, in die Universitätsstadt. Und wie es da jetzt weitergeht, hören wir direkt. Okay.
Mama weinte, als sie Emma zum Zug brachte, in die große Stadt, zum Studieren. Der Tochter lag nichts ferner als Abschied nehmen, mit Tränen und so. Sie wollte die Soße hinter sich lassen. »Du brauchst nicht weinen, du hast ja deinen Glauben«, sagte Emma. Das klang selbst in ihren Ohren fies. Gefühle hatten die Tendenz zum Kuddelmuddel, zum unentwirrbaren Knäuel. Weg damit. Mama war eine Frau, die das Wohl und Weh der anderen im Kopf hatte. Sie fühlte sich für jeden schmerzlichen Ausdruck im Gesicht des anderen verantwortlich, obwohl der meist nichts mit ihr zu tun hatte. Die Bescheidenheit war gespielt. In Wahrheit hielt sie sich für das Glück oder Unglück anderer Menschen ausschlaggebend und zuständig. Über eigenes Glück machte sie sich selten Gedanken. Sie war damit beschäftigt, andere zufriedenzustellen, eine Aufgabe würdig des Sisyphus. Von klein auf wurde ihr beigebogen, für Gott, die Männer und die Welt als solche verantwortlich zu sein. Emma konnte mit Mamas Gefühlsausbruch nicht umgehen. Bisher war sie immer fröhlich gewesen, selbst wenn sie es nicht war. Lange vor Emmas Geburt hatte Mama eigene Gefühle in einer schweren eichenen Truhe unter dem Dach verpacken müssen. Gefühlsfetzen wurden in Gefrierbeuteln eingeschweißt, wie die im Sommer geernteten Beeren. So wurde die Vermischung der Fetzen verhindert. Manchmal ging sie in schlaflosen Nächten auf den Dachboden und holte das eine oder andere Beutelchen heraus. Möglicherweise war das Zellophan brüchig geworden und bröselte unter den Händen. Wie war es möglich, die Fetzen aufzutauen, ohne dass Gefrierbrand entstand? Emma hatte Jens kennengelernt, den Oberkader mit den leuchtenden Augen, den großen Händen, die sie auf ihrem Körper spüren wollte, immerzu. »Emma«, sagte Jens, »du musst organisiert sein, wenn du etwas bewegen willst.« »Wirklich?«, fragte sie. »Lies Lenin, die Organisation der Berufsrevolutionäre. Nur so werden wir die Welt vom Kopf auf die Füße stellen.« Emma wollte so gern mit ihm kuscheln, ihren Kopf an seine Brust legen, aber er dozierte weiter von der Organisation, die alles kann und alles erreicht, der sich der Einzelne unterzuordnen habe, die Organisation, die hineinfahren würde wie eine Speerspitze in die marode kapitalistische Gesellschaft, welche die Rechte der Arbeiterklasse und des Volkes mit Füßen trete. Nur eine Organisation, eine Partei mit gut ausgebildeten Kadern, zentralistisch organisiert, könne die verkrustete Gesellschaftsstruktur aufbrechen und das verbrecherische Kapitalistenpakt zum Teufel jagen. Einen Teufel gibt es doch gar nicht, warf Emma ein, bloß um etwas zu sagen und nicht dem übermächtigen Bedürfnis zu folgen, sich an ihn zu schmiegen. Die Gefahr, zurückgestoßen zu werden, war groß, und das ertrug sie nicht. Wenn Jens über die Organisation, die Partei redete, seine Stimme dieses eigenartige Timbre bekam, welches Emma zuletzt in der Kirche gehört hatte, dann wollte er nicht ihren weichen, warmen Körper an seiner Haut spüren. Dann ging es um mehr, und das müsse sie doch einsehen, verdammt, es sei denn, sie sei letztendlich ein bourgeoises Gewächs, durch ihre kleinbürgerliche Herkunft verseucht, von der er sich, falls es ihr nicht gelingen sollte, radikal umzudenken, vermutlich irgendwann, so leid es ihm tue, trennen müsse. Auch Che Guevara habe von der demoralisierenden Wirkung des Privatlebens gesprochen, das den Revolutionär in die Verzweiflung treibe. Nachdem er diese Worte Emma vor die Füße gespuckt hatte, entstand eine Pause. Möglicherweise fiel in seinem Kopf ein Hebel zur Seite, denn plötzlich warf er sich auf sie, drückte und küsste wie ein Wilder. Es war alles zu schnell, aber dennoch, Emma stand in Flammen, und so fielen sie auf die am Boden liegenden Matratzen, kämpften und liebten sich, während von einem Poster an der Wand die bärtigen Gesichter von Marx und Engels ernst auf sie herabschauten. Wenn es nur nicht so schnell vorbei gewesen wäre und wenn Jens sich bloß nicht anschließend sofort in seine Kleider geworfen hätte, um zu einem wichtigen Termin der Organisation zu eilen. Während Emma dalag, die Tränen zurückhielt, denn das konnte er nun gar nicht leiden, ihr Jens, der Kämpfer für die Rechte der Arbeiterklasse und des Volkes. So schloss sie die Augen, stellte sie schlafend, bis er gegangen war, um sich die sicher bürgerliche Angewohnheit zu gestatten, ein paar Tränen übers Gesicht laufen zu lassen, bis hinein in den Mund und das Salz zu schmecken. Es war tröstlich und außerdem egal. Eine echte Revolutionärin würde aus ihr niemals werden. Das erkannte Emma in solchen Momenten mit hellseherischer Klarsicht.
Und trotzdem macht sie weiter.
Ja. Yeah.
Warum?
Ist jetzt noch. Ja, sie macht weiter, weil sie halt verliebt ist in diesen Jens und weil sie auch also die Rebellion anzieht. Sie will rebellieren gegen das Zuhause und was sie halt früher erlebt hat und sie glaubt halt, dass sie da am richtigen Platz ist. Und wie es dazugeht in dieser Gruppe oder in dieser Partei, das erkennt sie halt erst später, aber da ist es dann eigentlich schon zu spät, weil wenn man erstmal in so einer Sekte drin ist, ist es, glaube ich, egal, was für eine Sekte, ob es eine politische ist oder eine religiöse, dann ist der Ausstieg meistens sehr schwer.
Und erkennt im Prinzip die gleichen Strukturen, die sie zu Hause auch kennengelernt hat, oder? Ich erinnere mich da an die eine Szene mit dem Tee kochen. ich weiß nicht, ob es jetzt der Jens war.
Es sind die gleichen Strukturen, bloß unter einem anderen Vorzeichen. Ja. Mhm. Ich denke, autoritäre Strukturen sind eigentlich immer ziemlich gleich.
Kämpft sie um Anerkennung? Also versucht sie immer mehr, dieses Kleinbürgerliche oder vielleicht auch den Hintergrund, den sie hat, auch durch das Religiöse, abzustreifen? Geht es ihr um Anerkennung? Geht es ihr um, jeder Mensch ist gleich? Also was?
Ja, sie sieht, anfangs zieht sie sehr stark dieser Gleichheitsgedanke an. Also auch in ihrer Pubertät, wo sie dann so Marx-Bücher liest, also diese Utopie von der besseren Welt und der Gleichheit, die zieht sie sehr stark an. Und sie hat damit ja auch dann gegen ihre ganzen Lehrer, die ja genau das Gegenteil vertreten, auch Argumentationen. Ja. Und
wie äußert sich jetzt die Rebellion bei ihr nach draußen? Also ist es so ein Typ, wie man vielleicht heute auch aus der heutigen Zeit kennt, Dinge kaputt machen, um Aufmerksamkeit zu bekommen? Geht es ihr darum? Was für Aufgaben hat sie?
Ja, Dinge kaputt machen vielleicht, obwohl also diese Parteien damals in den 70er Jahren, die haben ja auch explizit gesagt, sie wollen den Staatsapparat zerschlagen. Also sie haben das zwar nur verbal gesagt und hatten nie die Gelegenheit, das auch wirklich zu tun, aber diese verbale Radikalität, das gefällt ihr schon sehr. Glaubst du vielleicht, Lenin ist in den Urlaub gefahren? Fragte Rolf, der Zellenleiter. Vermutlich nicht, entgegnete Emma. Bin ich vielleicht Lenin? An dem kann ich mich nicht messen. Das stimmt. Wie wäre es mit Nacheifern, die ein Beispiel nehmen an seinem revolutionären Elan? Emmas Eifer hatte sich schon länger verabschiedet. Diesmal wollte sie es wissen. Viele Jahre war sie nicht mehr weggefahren. Die Campingurlaube der Kindheit erschienen ihr im rosigen Licht. Auf keinen Fall 2 Wochen, sagte der Oberkader. 5 Tage, das wäre möglich, du wirst hier gebraucht. Ja, klar, dachte Emma, vor Hertie stehen, mit der Roten Volkszeitung und keine einzige verkaufen, wie es sie anödete. Ihre ehemalige Begeisterung war in den Keller gerutscht. Die Truppe verlassen, desertieren konnte sie nicht mehr. Emma standen 9 Monate Knast bevor, nachdem sie bei der Festnahme an einem verbotenen Agitationsstand dem Bullen tief in die Hand gebissen hatte, mit der er sie eisern festhielt. Landfriedensbruch, Körperverletzung, Widerstand gegen die Staatsgewalt, dazu die schon anhängigen Anzeigen, das hatte gereicht. Jetzt brauchte sie die Partei. Wer sonst würde sie unterstützen, wenn sie in den Knast kam? Sie wollte weg, eine Zeit lang, bevor die Gitter sich hinter ihr schlossen. Paul begleitete sie. Mit einem VW Käfer und einem geliehenen 2-Mann-Zelt fuhren sie an einen kleinen See bei Passau. Der war in ein paar Stunden zu erreichen. Die ersten 2 Tage regnete es. Stundenlang saß Emma auf dem Steg. »Was machst du da?« fragte Paul. »Ich quatsch ein wenig mit den Fröschen. Spinnst du?« »Ja, vielleicht. Früher habe ich mit Spinnen geredet, weißt du noch?« »Ach je«, sagte Paul, »hoffentlich drehst du nicht durch, wenn du in den Knast kommst.« »Davor also hatte Angst, mein Paul, Brudergenosse«, überlegte Emma, »dass ich durchdrehe, von der richtigen Linie abweiche, mich verirre oder wieder hineinfinde in meine eigene Welt, wo es Spinnen, Frösche und Grillen gibt.« »Wäre schon möglich«, antwortete sie, »endlich mal richtig verrückt sein,
Eine Art Dauerurlaub, unabhängig vom Wetter. Du spinnst, sagte Paul. Ja doch, ich weiß.
Das stimmt, wir haben jetzt länger nichts mehr von Richard gehört. Hat sie das irgendwann aufgegeben?
Ja, also in der Zeit, wo sie in der Partei ist, da verliert sie sich ja auch ziemlich selber. Also da redet sie eigentlich nicht mehr mit Tieren, aber sie fängt dann wieder an. Und auch als sie dann ins Gefängnis kommt, also fängt sie wieder an damit. Aber sie macht es heimlich, ja. Sie sagt keinem etwas davon.
Früher hatte sie es noch ihren Eltern erzählt.
Genau.
Ne? Und dann, das, was wir jetzt gerade gehört haben, ist im Prinzip eine Szene, wo sie nochmal mit ihrem Bruder wegfährt und wo es schon Schwierigkeiten gibt, im Prinzip frei dafür zu bekommen, weil ihr Job so wichtig geworden ist in der Partei. Kann sie sich lösen irgendwann?
Ja, sie löst sich dann, als sie aus dem Gefängnis entlassen wird. Da trifft sie sich auch wieder mit ihrem Bruder und er ist aber sehr stark in dieser Partei verquickt und sie will aber ihre Ruhe haben und streitet sich dann auch mit ihm. Und da gibt es dann so eine Szene, wo sie dann auch auseinanderdriften, die beiden.
Darf man noch ein bisschen mehr über das Ende oder wie die Geschichte ausgeht erfahren?
Also die Geschichte endet mit dem Tod des Vaters und zufällig sind sie dann auch praktisch anwesend, also als der Vater stirbt und sie begleiten ihn dann zusammen mit der Mutter beim Sterben, er liegt im Koma und es ist ein sehr versöhnliches Ende, weil es war mir auch wichtig und ich habe da auch eigene Erfahrungen mit eingearbeitet.
Ja, das hat mich auch überrascht, muss ich sagen, weil ich dachte, sie hegt eigentlich auch so ein bisschen, je älter sie wird, immer mehr Groll auch gegenüber ihren Eltern. Also gut, die Mutter vielleicht eher noch in Schutz genommen, sie
eigentlich
hat sich dem
nicht
gefügt.
Also Sie hat als Kind und als Jugendliche schon, ist sehr rebellisch, aber dass sie das jetzt also immer weiter hegt, also eher so gegen diese ganzen fiesen, diesen einen Prügellehrer, der da auch mal vorkommt, also da hegt sie schon bis zum Schluss auch einen Groll. Aber gegen den Vater, also das kommt eigentlich auch so raus in der Sterbeszene, dass sie sich eigentlich mit ihm versöhnt und dass es ein sehr friedlicher Abschied ist.
Und wie steht sie zu Gott?
Ja, das weiß ich eigentlich gar nicht so genau. Ich glaube, die Emma hat schon einen Glauben, aber eben nicht so diesen normalen kirchlichen Glauben. Also so wie sie das eben auch mit ihren Spinnen geheim hält, so hält sie auch ihren Glauben geheim.
Okay, leider sind wir am Ende unserer Sendung angekommen. Herzlichen Dank, Frau Köpsel, dass
Danke.
Sie da waren. Ich freue mich, dass die Sonja uns begleitet hat hier mit der Technik. Mein Name ist Britta. Ja, und vielleicht möchten Sie die letzten Worte noch sagen zu Ihrem Buch.
Ach so, ja, also das Buch ist im Geest Verlag erschienen und ich freue mich natürlich, es ist mein erster Roman und ich freue mich, wenn das auch ein bisschen bekannter wird und dann auch gekauft wird.
Wann ist es denn erschienen?
Im September letzten Jahres.
Okay, dann herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war die Free FM Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendung.